Ja, einen recht schönen guten Morgen und einen schönen Sonntag wünsche ich von meiner Seite. Ich freue mich auch, wieder hier bei Ihnen zu sein. Vielleicht, ich habe ja draußen an zwei Stellen im Foyer die Termine und meine Telefonnummern aufgehängt, wann ich hier bin, wann nicht. Das habe ich jetzt nochmal neu machen müssen, weil ich diesmal früher gekommen bin und früher heimfahre wegen einer Beerdigung, nur damit Sie Bescheid wissen. Können gerne auch mich anrufen, auf mich zukommen, auch wenn Sie Fragen zur Predigt oder zu sonst irgendetwas haben. Vielen Dank. Ja, Thomas Schwalb hat schon gesagt, es wird so ein bisschen um eine Schau oder eine Vision von Jesus gehen in der Predigt. Und dazu möchte ich Ihnen einen Text vorlesen aus Offenbarung 1. Das ist eigentlich der Beginn der Offenbarung ab Vers 9. Da heißt es, ich, Johannes, ich bin auch euer Bruder und Mitgenosse und ich habe Anteil an der Bedrängnis und am Reich und am Ausharren Jesu Christi. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses von Jesus Christus willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, wenn sie scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und auch der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und die Schlüssel zum Totenreich. Soweit der Text. Es ist schon etliche Jahre her, da hat einer, unser Bundeskanzler, Folgendes gesagt. Wenn einer kommt und sagt, er hat eine Vision, dann sollte er zum Arzt gehen. Dann stimmt was nicht mit ihm. Ich habe mir gedacht, heute ist das vielleicht umgedreht. Wenn einer sagt, ich habe keine Vision, auch wir in christlichen Kreisen, dann sagen wir, naja, sollte es vielleicht schon haben, eine Vision, eine Schau für die Zukunft. Und gerade in den letzten Jahren gab es ja Bücher, Leben mit Vision, sehr wertvolles Buch, kann ich nur sagen. Gemeinde mit Vision, habe ich auch gelesen. Und so weiter. Wir merken, dass das schon was Wichtiges ist. Eine Schau, die Gott uns schenkt, eine Schau für unser Leben und für die Zukunft. Hier in Offenbarung geht es um eine Vision, um eine Schau. Und zwar, Dem Johannes wurde in diesem Buch ja vieles gezeigt. Wir verstehen nicht alles, was da drin steht in der Offenbarung. Wir verstehen nicht alles und wir müssen auch noch nicht alles verstehen. Das zeigt, dass es Gottes Wort ist. Sprengt unser Denken, unseren Verstand. Aber was hier das Erste ist, bevor Gott dem Johannes zeigt, wie es mit dieser Welt und mit der Gemeinde Jesu weitergeht weltweit, bevor er das alles sieht, da kriegt er eine andere Schau. Zuallererst der Blick auf Jesus. Eine neue Vision, eine neue Schau von Jesus erhält Johannes. Und ich habe mir gedacht, das ist das, was jeder von uns zuallererst und am allerwichtigsten braucht. Ich auch. Dass ich Jesus wieder sehe. Ich habe in der letzten Rundmail von einem Buch geschrieben von Roy Häschen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Schon gesagt, das Buch kann man ausleihen bei mir. Er sieht zuallererst Jesus. Und da wird etwas deutlich, wird mir etwas deutlich. Bin überzeugt, die meisten Menschen um uns herum haben eine falsche Vorstellung vom Christentum. Ich finde das manchmal dramatisch. Die meisten Menschen, die denken, Christentum ist halt wie eine andere Religion auch. Da geht es um Ethik, was man tun soll, was man lieber nicht tun soll. Im Christentum geht es um gute Gedanken, Theologie, Lehre und so weiter. Im Christentum geht es um anständig sein, natürlich sollten wir alle und so weiter. Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist auch wichtig. Theologie, Ethik, das ist wichtig. Aber was das Allererste und das Besondere, das Spezielle am Christentum ist, ist nicht deine Lehre, ist nicht Moral und so weiter. Sind nicht Gedanken, das Wichtigste am Christentum ist eine Person. Das ist das Christentum, ist Jesus. Die Person Jesu ist das Wichtigste. Ist eigentlich unser Christsein. Ein Leben mit dieser Person, Jesus Christus, diese persönliche Beziehung zu ihm. Und im Kolosserbrief, da heißt es, er soll in allen Dingen den Vorrang haben. Er soll immer der Erste sein. Und hier haben wir es ja auch gelesen, ich bin der Erste und der Letzte. Die Ich-Bin-Worte erinnern uns dran, wer Jesus ist. Und das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Wer ist dieser? So haben die Jünger einmal gefragt. Denn auch Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Als Paulus auf der Erde lag vor Damaskus, Herr, wer bist du? Wer ist Jesus? Bei Johannes war es ja so, er wusste, wer Jesus war. Wir gehen mal davon aus, dass der, der die Offenbarung geschrieben hat, dieser Johannes, der gleiche ist, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Er wusste von Jesus, er berichtet von ihm, er hat ihn schon kennengelernt. Und jetzt an dieser Stelle lernt er ihn nochmal neu kennen. Auf einer Weise, wie er ihn noch nie gekannt hatte. Das fällt hier auf. Im Johannesevangelium wird berichtet, was er mit Jesus erlebt hat. Und hier steht er vor Jesus und sieht Jesus und muss sagen, nochmal ganz anders. Nochmal ganz neu, so wie ich ihn bis dahin noch nie gekannt habe. In den Klageliedern Jeremias Kapitel 3, 23, da heißt es, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und ich habe ja die Gewohnheit, die Leute beim Predigen manchmal zu fragen, das ist eine Rechenaufgabe, wie viele Predigten ungefähr habe ich schon gehört? Habe ich hier auch schon mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr. Können Sie ja mal überlegen, wie viele Predigten haben Sie in Ihrem Leben schon gehört? Eine ganze Menge. Und dann sitzt man heute da und dann denkt man wahrscheinlich, naja gut, so wie es Nathanael einmal sagte, was soll denn von Nazareth Gutes kommen? Wir wissen doch schon alles. Wir kennen das doch alles, wir haben die besten Prediger und alles Mögliche hier schon gehabt auf der Kanzel und was soll denn da noch Neues sein? Ich kenne das von mir. Man denkt, ja, das weiß ich schon. Und wenn du den Kongress auch noch mal besuchst, was soll denn Neues kommen? Ich kenne das auch. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein Problem, dass wir schon fertig sind mit Jesus. Wir kennen ihn schon. Wir können ihn schon einordnen. Wir haben uns mit ihm abgefunden und wir haben alles fein säuberlich geordnet. Jeder von uns hat so sein theologisches Gedankengebäude im Hinterkopf. Sagen Sie mir das hinterher, wenn es nicht stimmt. Und in diesem Gedankengebäude, da hat Jesus seinen Platz drin. Ist es bei Ihnen auch so, bei dir auch so? Denn alles, was wir nicht im Griff haben, das verunsichert uns doch, nicht wahr? Von daher ist es gut, wenn wir Jesus und den Glauben und Gemeinde alles so einigermaßen im Griff haben. Dann lässt sie es leben. Fragen auch dazu, wie den Ärger seinem Kirchweih ist. Aber Jesus hat das nicht so gerne. Er sprengt diesen Rahmen. Er sprengt diesen Rahmen und wir merken, wir können ihn nicht beherrschen. Ich finde, das ist mit das Aufregendste an der Bibel, am Glauben überhaupt. Dass ich Jesus nie ganz im Griff kriege. Dass ich Jesus begreifen kann, erfahren kann, erleben kann, wunderbar. Wie schön ist es, mit Jesus zu leben. Das stimmt. Aber das ist das Aufregendste, dass ich mit ihm nie fertig werde. Wir möchten Gott ja manchmal im Griff bekommen. Einen Gott brauchen wir, den wir im Griff haben, den wir kalkulieren können, nicht wahr? Aber da macht Gott nur manchmal nicht mit. Und das ist gut so. Da macht Gott manchmal nicht mit und sagt, mich hast du nie ganz im Griff. Mein Verhältnis zu Jesus ist immer 1:1. Jemand hat es mal sehr schön ausgedrückt, der sagte, unsere Logik, unser Denken zerbricht an der Liebe Gottes. Können wir nicht mehr fassen. Und so ist es auch beim Bibellesen. Jesus sprengt oft unsere Vorstellungen. Natürlich. Manchmal haben wir das nicht so gern. Das verunsichert mich. Ich habe lieber einen Gott, den ich kalkulieren kann. Mit dem lässt sich's leichter leben und umgehen. Aber ein Gott, den ich nicht kalkulieren kann, der immer noch größer ist, der meine Vorstellungen sprengt. Schauen Sie, der lässt mich auch manchmal erschrecken. Darf ich Sie mal fragen, wann sind wir das letzte Mal erschrocken im Leben mit Gott? Darf das überhaupt sein? Oder muss das schnell therapeutisch, psychologisch beseitigt werden? Soll ja auf keinen Fall einer Angst kriegen, nicht wahr? Ich stehe auch nicht hier, um uns Angst zu machen, nein, in keinster Weise. Aber einen Gott, von dem ich rede, den kann ich nicht kalkulieren. Schauen Sie, als die Jünger Jesu am Ostermorgen und die Frauen zum Grab gingen. Da heißt, da war ihnen ein Zittern und Entsetzen. Sie waren entsetzt, denen blieb der Mund offen stehen. Und sie sind mit Freude, das passt eigentlich gar nicht zusammen, mit großer Freude und mit Angst vom Grab weggegangen. Die Begegnung mit Jesus kann mich bis in Mark und Bein erschüttern. Und das ist bei Johannes hier passiert. Er steht vor Jesus und sieht Jesus, so wie er ihn bisher noch nie gesehen hat. Ganz neu. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, habe ich vorhin schon zitiert. Und dann versucht Johannes, Jesus zu beschreiben. Vielleicht habe ich auch schon mal gesagt, hast du da noch Worte? Kennen wir den Ausspruch? Hast du da noch Worte? Johannes hat die Worte eigentlich nicht mehr gehabt, die er hier gebraucht hätte. Er hatte keine Worte mehr. Er beschreibt Jesus, er will ihn beschreiben und jede Predigt und unser Bibellesen ist ja, wir wollen Jesus beschreiben. Und das führt uns an unsere Grenzen. So muss es sein. Johannes versucht, Jesus zu beschreiben und er sagt immer, wie sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und sein Haar war weiß wie weiße Wolle und so weiter. Er versucht, Jesus zu beschreiben und er hat keine Worte mehr. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt Paulus über etwas sehr Interessantes. Er schreibt, ich war entrückt bis ins Paradies. Ich war im Himmel. Das ist eine interessante Bibelstelle. Er sagt, ich weiß gar nicht mehr, war ich noch in meinem Körper oder nicht. Auch das, was da steht, führt uns ja an unsere Grenzen. Können Sie das beschreiben, begreifen? Ich nicht. Und dann sagt Paulus, ich hörte Worte, die kein Mensch sagen kann. Wir können ja nur das beschreiben, in Worten, was wir auch verstehen können, was wir kennen. Bei der Schöpfung schon. Der Mensch soll allem einen Namen geben und dann kann er es beherrschen. Aber das, was wir nicht beherrschen können, was wir nicht im Griff haben, können wir auch nicht beschreiben. Da fehlen uns die Worte. Darum sagt der Liederdichter, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Johannes kann Jesus nicht beschreiben. Das war Macht, das war Liebe, das war Schönheit und Wissen. Ich frage mich manchmal, wissen wir noch etwas von der Schönheit Jesu? Früher hat man gesungen, schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden. In einem anderen Lied heißt es, einzigartig. Unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Da drücken Liederdichter das aus. Oder ein Lobpreislied, das wir heute wohl auch noch singen werden. Da heißt es in einer Strophe, keiner kann deine Schönheit ausdrücken. Im Lied, mutig komme ich vor den Thron. Der alle Schönheit übertrifft. Das ist bei Jesus so. Und schauen Sie, deswegen schreibt Paulus, ich habe euch Christus vor Augen gemalt. In der Bibel. Was für ein interessantes Buch, die Bibel. Was für ein wertvolles Buch. Da wird mir Jesus vor Augen gemalt. Das führt mich über mein Denken, über meine Kleinkariertheit hinaus. Das führt mich in die Nähe Gottes, dieses Buch. Und bei Johannes war es ja so. Er sagt, ich hörte eine Stimme hinter mir. Hat vielleicht in eine ganz andere Richtung geguckt. Und dann sagt er, als ich mich dieser Stimme zuwandte, da sah ich ihn, da sah ich Jesus. Wir möchten Jesus gerne sehen. Der Buchtitel. Als er sich ihm zuwandte, der Stimme zuwandte. Als ich mich der Bibel, dem Wort Gottes zuwandte, entdeckte ich ihn von einer ganz neuen Seite. Der alle Schönheit übertrifft. Der alles andere in Schatten stellt. Wenn ich mit Älteren bei Hausbesuchen von ihnen spreche, dann kommt immer wieder ein Name vor, der Pfarrer Karl Quill. Ich kannte ihn auch noch. Und mir ist bei ihm eines hängen geblieben, wenn der das Glaubensbekenntnis beten ließ. Dann hat er immer gesagt, lasst uns unseren wunderbaren Glauben bekennen. Ist das noch so bei uns? Dieser wunderbare Glaube, dieses Leben mit diesem großen, wunderbaren Jesus Christus, den wir nie in den Griff kriegen. Hast du da noch Worte? Haben wir vielleicht schon manchmal gesagt. Nein, da fehlen uns die Worte. Oder ein anderer Ausspruch, den wir auch schon gesagt haben, vielleicht, das haut einem ja schier um. Kennen wir das? Und genau das hat Johannes hier auch erlebt. Er sagt, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Er konnte nicht mehr aufrecht stehen. Er fiel zu seinen Füßen wie tot. Das heißt doch, er hat sein Leben mit allem drum und dran, mit allen Sorgen, Problemen, Schuld und Versagen, mit allem Jesus vor die Füße gelegt. Und das ist ja eigentlich das, was Jesus will. Im Grunde habe ich den Eindruck, Jesus wartet drauf, dass ich mein Leben ihm zu Füßen lege. Er wartet nicht von mir große Heldentaten, große Leistungen und. Gib mir dein Leben. In der Bibel steht, gib mir meinen Sohn dein Herz. Und man kann ja über die Willow Creek Gemeinde in Chicago denken, wie man will. Aber eines ist mir auch da hängen geblieben. Ihr Ziel haben sie so formuliert. Wir wollen aus Menschen Leute machen, die ihr Leben an Jesus hingeben, Hingabe. Und da bastle ich vielleicht an manchen Problemen in meinem Leben schon so und so lange herum. Und Jesus wartet drauf, bis ich sie ihm in die Hände gebe. Da bin ich vielleicht beschäftigt, mein Leben so gut und so sicher zu gestalten, wie es nur geht. Und Jesus wartet drauf. Überlass mir dein Leben. Und manchmal geht's uns ja so, dass es uns ein bisschen eiskalt über den Rücken läuft, wenn wir über Hingabe reden. Dann hat er ja meine Pläne, mein Leben, mein Ganzes in der Hand. Dann verfüge ich ja nicht mehr selber. Bin doch nur mein eigener Herr, nicht wahr? Da sträubt sich ja was in uns. Und jemand hat's mal so gesagt, auch in einem Lied. Du führtest uns in Nöte. Du nahmst uns unsere Kraft auf keine andere Weise. Hättest du es sonst geschafft. Es ist schon so. Manches ist in unserem Leben dazu da, dass wir lernen, ich kann's selber nicht. Du musst mein Leben in die Hand nehmen. Mein Leben ist so konstruiert von Gott, dass es nur unter der Regie Jesu richtig gelebt werden kann. Jemand hat gesagt, wenn du dich vor Menschen beugst, bekommst du in der Regel einen Fußtritt. Wenn du dich vor Menschen beugst, wenn Menschen über dich verfügen. Darum hat David einmal gesagt, nein, ich will nicht in die Hände von Menschen fallen, sondern lieber in die Hände Gottes. Das ist schon so. Wenn Menschen über einen verfügen, geht's uns in der Regel nicht gut. Das wissen wir, das ahnen wir. Aber Jesus ist ganz anders. Und das wird hier deutlich. Das, was sich hier abspielt, der Johannes fällt zu Füßen vor Jesus. Und das war im Altertum damals eine Geste. Das war die Geste der Kapitulation. Wenn zwei Krieg führten, der siegreiche Feldherr stand aufrecht da und der Besiegte legte sich auf den Boden hin vor ihm. Und genau das passiert hier. Johannes kapituliert vor Jesus, überlässt ihm alles und entdeckt, Jesus macht es gut. Und der Sieger hat im Altertum dann seinen Fuß aufs Haupt des Besiegten gelegt. Das war die Geste. Ich bin der Sieger. Und du bist der Besiegte, du musst das kapitulieren. Und hier heißt es, und das hat eine tiefe Bedeutung, Jesus gibt dem Johannes keinen Fußtritt. Ich hätte vielleicht auch mal einen Fußtritt verdient von ihm. Sie vielleicht auch, du vielleicht auch. Er gibt ihm keinen Fußtritt, sondern das heißt, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Diese Angst, dieses Sträuben gegen die Hingabe an Jesus darf beseitigt werden. Du darfst aufatmen. Er gibt dir keinen Fußtritt. Er meint's gut mit dir. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, Johannes. Ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt doch, ich bin anders als Menschen, als irdische Herrscher, die ihre Macht, vielleicht manchmal auch in der Gemeinde, ausüben. Daher ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Er liebt uns unendlich. Er legt seine rechte Hand auf ihm und sagt, du gehörst mir, du bist mein Eigentum. Er legte seine rechte Hand auf mich, das bedeutet doch auch, er segnet mich. Es ist seine Liebe, mit der er sich mir zuwendet. Jesus begegnet uns hier von einer ganz anderen Seite, vielleicht auf neue Weise. Und Johannes ist nach dieser Vision bestimmt erschrocken. War erschüttert, ihm fehlten die Worte, er hat Jesus entdeckt, dass er ihn schier nicht beschreiben konnte. Johannes fiel zu seinen Füßen wie tot, das hat ihn umgehauen. Aber da hat er entdeckt, wie Jesus ist. Es ist ein Herr, der mich liebt, der mich hält und der mich trägt, in allen Lagen meines Lebens. Das macht mir Mut, zu sagen, Herr, ich will dich ganz neu erleben. Jesus sagt in Johannes 1 zum Nathanael, du wirst noch Größeres als das sehen. Glaube ich das noch? Erwarte ich das noch? Dass Jesus noch größer ist und dass ich ihn noch neu erleben kann, wie ich ihn bisher noch nie kannte. Und das darf mir Mut machen, ihm mein Leben in die Hände zu geben und dann zu staunen, was er draus macht. Amen.